SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 28. von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Die Situation ist noch dieselbe. Emine und ihre älteste Tochter Sevda sind allein in der Istanbuler Wohnung, in der Hüseyin gestorben ist. Emine erinnert sich an Sevdas Geburt, ein Jahr nachdem sie ihr erstes Kind geboren hatte, das sie hergeben musste und das sie, wenn sie sich selbst von ihm erzählt, nur O nennt, das türkische Personalpronomen für sie, er oder es. Genitiv ist O nun, Akkusativ Onu. Die Geburt von O nun war leicht, aber Sevdas Geburt war die Hölle. Es liest Sesede Teşyan.
Erst am Abend war die Hebamme da. Sie war bei einer anderen Geburt im Nachbardorf gewesen. Sie muss dich weiß wie Schnee und vor Schmerzen ohnmächtig gefunden haben, Emine, in deinem Erbrochenen liegend, die Schwiegermutter und ein paar Nachbarinnen verzweifelt um dich. Die Hebamme ließ sich einen Eimer warmes Wasser bringen, schrie dich an, gab dir ein paar harte Ohrfeigen und da erwachtest du plötzlich mit einem wahnsinnigen Schrei. »Du musst pressen, Kind, so geht das nicht!« »Aber ich presse doch. Du musst mehr pressen. Stell dich nicht so an. Ich kann nicht mehr. Was soll das heißen? Ich kann nicht mehr. Du musst aber. Weißt du nicht, was sonst passiert? Ich kann nicht mehr. Dein Kind wird sterben, weil du aufgibst, hörst du? Weil du faul bist. Ihr werdet beide sterben. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr.« Irgendwann. Es fühlte sich an wie wenige Minuten später, doch mussten Stunden vergangen sein, denn die Sonne war schon fast wieder aufgegangen, sprang die Hebamme auf deinen Bauch, drückte und schlug und schob wie verrückt. Du warst längst in jene Gleichgültigkeit verfallen, die einen überkommt, wenn man sich mit dem nahenden Ende abfindet und sich seinem Schicksal ergibt, weil das die einzige Erlösung von deiner Qual zu sein schien. Du presstest noch ein letztes Mal. Jede Faser deines Körpers presstest du zusammen. Deine Schwiegermutter nahm unten das Kind entgegen. In Krämpfen kam es herausgepresst. Die ewige Wehe aber hörte nicht auf, ging immer weiter. Deine Ohren lauschten, bis der Schrei kam, der Schrei des Babys. Und dann presstest du weiter. Man legte dir das Kind warm und glitschig und schreiend auf die Brust. Es bebte wie ein kleiner Frosch. Du flehtest darum, dass man es dir wieder wegnehme. Die Geburt war nämlich noch nicht zu Ende. Das Zerren und Reißen ging weiter und weiter. Die Wehe endete nicht. Es kam immer noch mehr Blut und Schleim und Fleischfetzen und am Ende nur noch Tränen. Tausende von Tränen. Sevdas Gesicht ist wie versteinert, als sie von der Nacht ihrer Geburt hört und von den Monaten danach, die es brauchte, bis sie endlich aufhörte zu schreien und deine Risse zu heilen begann. Davon, wie Hüseyin dir immer fremder wurde, wie er noch die drei folgenden Sommerenden nach Rize zum Teepflücken ging, aber das Geld immer noch weniger wurde. Wie Hüseyin im vierten Sommer schließlich beschloss, nach Deutschland aufzubrechen. Wie er versprach, dass es nur für ein Jahr sei und wie er dann um ein Jahr und noch ein Jahr verlängerte, weil er in Deutschland in ein paar Tagen so viel Geld verdiente wie in 2 Monaten auf den Plantagen von Rize. Wie du ihn jahrelang nur noch in den Sommern zu sehen bekamst, wenn er zu Besuch kam. Wie du Hüseyin wie verrückt vermisstest und dann, wenn er schließlich vor dir stand, mit immer neuen Geschenken, Edelstahltöpfen, einem Radio, kleine nach Kamille riechenden Cremes, wütend warst auf ihn. Ja, wie es regelrecht brodelte in dir, weil es stets Hüseyin war, der bestimmte, wann ihr euch wieder saht, weil immer du die Wartende bliebst. Wie es 6 Jahre dauerte, bis nach dem 2. Kind, das ihr wieder Sevda nanntet, dein Körper erneut schwanger werden konnte. Wie bei Hakan und bei Pedehan und auch bei Ümit später, alles so viel leichter war. Sevdas Hand klopft nervös auf ihrem Oberschenkel herum. »Ich war eine schwere Geburt und deshalb hasst du mich, ja?« Die Frage schneidet die Luft wie ein Messer. Du blinzelst Sevda an. »Wie soll man denn sein eigenes Kind hassen?«, fragst du. »Bist du verrückt? Wie kommst du darauf?« Sevdas Hand formt sich zu einer Faust, in der sie ihre Wut zu ballen scheint. Ihre Augen glänzen wieder, als könnte sie jeden Moment losheulen. »Ach ja, du hast mich nicht. Wieso hast du mich da nie zur Schule geschickt?«, fragt sie. »Was meinst du?«, fragst du zurück. »Es gab keine Schule im Dorf. Aber es gab eine in der Stadt. Erinnerst du dich, Anne? Wir sind dorthin gezogen. Da war ich 8. Warum durfte ich nicht zur Schule?« Du denkst nach, versuchst dich zu erinnern. »Ich glaube, Hüseyin wollte es nicht.« »Ach, Unfug! Baba war längst in Deutschland«, sagt Sevda und zieht eine lange Linie durch die Luft, als wolle sie Hüseyins Route nachzeichnen. »Du hättest mich einfach anmelden können. Du hast es nicht getan. Ich habe so lange gebettelt, aber du bliebst stur. Du hast gemeint, ich sei zu alt für die Schule, zu alt, mit 8.« Du schüttelst müde den Kopf. Sevdas Anschuldigungen nehmen wohl nie ein Ende, nicht einmal in der Trauer um ihren toten Vater. »Das war damals so, Kusum«, sagst du geduldig. »Ich war naiv. Mädchen hat man selten zur Schule geschickt.« »So ein Blödsinn«, zischt Sevda und verschränkt die Hände auf dem Kopf. Sie steht auf, läuft wieder verloren durch den Raum. Der Boden knarrt unter ihren schweren Schritten. »Sogar du bist zur Schule gegangen, bis zur 5. Klasse. Wie hast du es da nicht besser wissen können?« Sevdas Zeigefinger deutet wie ein Pfeil auf deine Stirn. »Ich weiß nicht, was du von mir hören willst«, verteidigst du dich. Sevdas Allüren werden dir langsam zu viel. Was will sie nur von dir? Sevda hat doch alles, was sie wollte. »Auf jeden Fall will ich nicht deine Trauergeschichten hören, Anne, wie Baba nach Deutschland gegangen ist und dich allein gelassen hat. Denkst du, ich habe Mitleid mit dir? Hallo? Als du nach Deutschland gegangen bist, hast du mich genauso zurückgelassen und ich war noch ein Kind.« Der Pfeil trifft dich diesmal mitten in die Stirn. Dein Schädel pulsiert. »Du lässt dir nun wirklich bereits einiges gefallen, Emine, aber dass du eine schlechte Mutter warst, das lässt du dir nicht sagen, nicht nach all den Opfern, die du erbracht hast.« »Was für ein Kind willst du gewesen sein?«, fragst du ungläubig. »Du warst 13, Sevda. Weißt du, was ich mit 13 schon alles tun musste?« »Oh, bitte, Anne, verschon mich mit diesem Geplapper«, ruft Sevda und wedelt mit ihrer Hand durch die Luft, als wolle sie ein Gestank vertreiben. »Ich war übrigens 12. Aber das macht gar keinen Unterschied. Auch wenn ich 13 gewesen wäre, lässt man sein Kind nicht allein zurück und geht in ein anderes Land. So etwas macht man einfach nicht.« Du spürst, wie dir ein Feuer in die Brust steigt. Deine Hand beginnt zu zittern. Du hast dein Bestes gegeben heute Nacht, Emine. Ja, du hast Sevda deine offene Hand hingestreckt, aber Sevda versteht das nicht. Sevda reißt dir den ganzen Arm ab und den zweiten gleich noch mit, sobald sie die Gelegenheit dazu hat. Sie geht wie immer zu weit. Du bist am Ende, Emine. »Das muss ausgerechnet du sagen, Sevda«, zischst du. »Was nicht du ist, die sich mitten in der Nacht weiß Gott wo herumtreibt, während ihre Kinder angezündet werden? Sie wären fast gestorben, Sevda. Und warum? Weil du dich nicht zufrieden geben kannst mit dem, was du hast. Weil du ständig irgendwelchen Dingen hinterherjagst. Ha!« Sevda stößt ein falsches Lachen aus. »Gut, dass du mir diesen Satz zum zweiten Mal an den Kopf wirfst, Anne. Denkst du, beim ersten Mal hat er mich nicht genug verletzt? Du bist einfach undankbar, Sevda, weißt du das?« Du spürst dein Gesicht glühen, Emine. Du spürst es förmlich rot werden, wie eine versehentlich angelassene Herdplatte. »Du hast Geld, du hast ein Auto, du hast ein Esslokal, Dir fehlt es an nichts. Und nun kommst du ausgerechnet zu mir und machst mir Vorwürfe, dass ich dir nicht genug gegeben habe? Was fehlt dir denn, Sevda? Was habe ich dir nicht gegeben? Sevdas Augen füllen sich mit Wuttränen. Sie schüttelt den Kopf, als ob sie die Tränen zurückschütteln könnte. Liebe, Anne. Es fehlt mir an Liebe. Kennst du das? Mutterliebe? Die hast du mir nie gegeben. Ich frage mich, ob du überhaupt irgendwem Liebe geben konntest. Kein Wunder, dass Baba jetzt so jung gestorben ist. Du hast sein Leben zur Hölle gemacht mit deinem ständigen Beklagen über alles. Bist du jetzt zufrieden? Sevdas Stimme stürzt ab, zurück in eine grässliche Stille. Du schaust sie an, willst ihr in die Augen schauen. Doch Sevda dreht sich um und stampft in die Küche. Da ist es wieder, dieses beklemmende Gefühl, das dich jedes Mal überkommt, wenn du Sevda nach langer Zeit wieder begegnest. Es war da, als Sevda nach Deutschland nachkam. Es war jedes Mal da, wenn sie mit ihren Kindern aus Niedersachsen zu Besuch kam. Es ist das Gefühl, du stündest einer jüngeren Version deiner selbst gegenüber. Deine Tochter sieht dir derart ähnlich, Emine. Du staunst selbst darüber. Sie ist wie du, nur mit weniger Ängsten und besserer Kleidung. Und das Kopftuch fehlt. Ansonsten seid ihr wie ein und derselbe Mensch. Jedes Mal meinst du, in dein eigenes Gesicht zu schauen, wenn du sie betrachtest. Dein 18 Jahre jüngeres Gesicht. Das macht dir Angst. Mal für Mal denkst du daran, wie es dir 18 Jahre zuvor ging. Und nie kommen dir glückliche Erinnerungen in den Sinn. Denn du hattest nicht das Glück, das Sevda im Leben hatte. Vor 18 Jahren war 1981. Das Jahr, in dem Sevda nach Deutschland kam. Du warst 31, sie 14 Jahre alt. Du hast sie als Kind allein zurückgelassen. Sie hat recht. Sevda war ein Kind, als du das Dorf verließt. Und Sevda kam nach Deutschland. Da war sie bereits eine junge Frau geworden. Du hast ihre hübsche Erscheinung bestaunt, als sie in eurer Wohnungstür in Rheinstadt stand. Hussein, schlank und groß wie eine Pinie, hinter ihr mit den Koffern. Sie trug ein knöchellanges blaues Kleid mit einem kleinen Fleck darauf. Ihre langen Haare waren zu Zöpfen geflochten. Sie sah wunderschön aus. Sie sah aus wie du damals, als du Hussein versprochen worden warst. Ihr habt euch an den Esstisch gesetzt und Hakan und die kleine Perihan löcherten Sevda mit Fragen über das Flugzeug und den Flughafen und alles, was mit dem Fliegen zu tun hatte. Sevda wirkte schüchtern und fremd, aber bald schon schwärmte sie doch von den 2 Tagen, die sie mit Hussein in Istanbul verbracht hatte. Er hatte sie zum Kapalıçarşı gebracht, hatte ihr Eis gekauft und eine Handtasche, die sie anscheinend im Taxi vergessen hatte. Sie waren sogar Taxi gefahren. Du beobachtetest Sevda, wie sie mit ihren nackten Armen gestikulierte, während sie von ihren Abenteuern erzählte. Ihre helle Haut glänzte, ihre Zöpfe sprangen hin und her. Du kamst schlicht nicht an dem Gedanken vorbei. Du musstest dich einfach ärgern, dass du mit Hussein niemals so eine Reise gemacht hattest. Nie in eurem Leben hattet ihr eine solche Zweisamkeit genossen. Nicht für einen Tag. Immer waren andere bei euch gewesen. Erst die Schwiegereltern, dann die Kinder. Immer gab es etwas zu tun. Immer wart ihr beschäftigt oder müde, Hussein und du. Niemals wäre Hussein auf die Idee gekommen, dich irgendwohin auszuführen, Emine, dir ein Eis zu kaufen. Als du dort am Esstisch die Aufregung in Sevdas Augen darüber sahst, nun endlich auch in Deutschland zu sein, als du hörtest, Wie sie es kaum erwarten konnte, nach draußen zu gehen und alles zu erkunden, rutschtest du immer ungeduldiger auf dem Stuhl herum, starrtest auf deine trockenen Hände. Du erinnerst dich, was dir damals durch den Kopf ging, als wäre es gestern gewesen. Sevda hat wohl bei den Großeltern zu viel Zeit zum Träumen gehabt. Sie denkt wohl, sie wäre jetzt frei, könnte tun und lassen, was sie will. Arme Sevda. Sie wird noch früh genug lernen, dass niemand frei ist, dass man niemals tun und lassen kann, was man will. Nicht dort und nicht hier, nirgendwo, nie. Du schämst dich für deine Gefühle von damals, jetzt, da sie dir wieder einfallen, Emine. Du schämst dich dafür, dass du neidisch auf deine Tochter warst und dafür, dass du es vielleicht immer noch bist, neidisch auf Sevdas Unbeschwertheit. Neidisch auf Sevdas naiven Glauben daran, dass sie frei ist. Neidisch darauf, dass sie etwas vom Leben will und dass sie das überhaupt kann, etwas wollen. Denn du hast nie etwas gewollt, Emine. Du wärst nie auf die Idee gekommen, dass dir das zusteht. Das ist etwas, von dem du dachtest, dass es nur in Filmen existiert. Eine Frau, die ein anderes Leben will, und deshalb ihren Mann verlässt. Und die das auch kann, weil sie allein für sich sorgen kann, weil sie gut für sich sorgen kann. Die warme Luft im Raum erschwert dir das Atmen, Emine. Es ist, als ob alles angeschwollen ist. Du, die Wände, das Haus. Als ob ein Druck auf dieser Nacht herrscht, der bei einer falschen Bewegung imstande ist, alles zerplatzen zu lassen. Sevda kommt aus der Küche zurück und hat diesmal gleich die ganze Teekanne dabei. Geschieden, Geschäftsfrau, unabhängig. Sie hat ein eigenes Konto und eine eigene Bankkarte aus hartem Plastik, die sie in Automaten stecken kann, damit sie bunte Scheine für sie ausspucken. Wie ist das passiert? Was hat Sevda dir voraus, dass sie es so weit gebracht hat, während du seit 49 Jahren immer auf derselben Stelle hockst? Du hast nicht einmal in deinem Leben eine Plastikkarte in einen Automaten geschoben, Emine. Du weißt überhaupt nicht, wie das geht. Was machst du jetzt bloß, Onüsen? Pedehan wird es dir zeigen, Emine. Bei Pedehan ist alles anders. Pedehan, die zu dir gesagt hat, wenn du mich noch einmal fragst, wann ich heirate, rasiere ich mir eine Glatze an, ne? Pedehan ist ebenso. Nie würdest du auf die Idee kommen, dich mit ihr zu vergleichen. Sie war erst 3 Jahre alt, als sie nach Deutschland zog. In ihrem Leben war von Anfang an alles anders. Um sie herum gab es kaum ein Mädchen in der Nachbarschaft, das nicht zur Schule ging. Aber dann eben auch keines, das wie Pedehan das Gymnasium besuchte und später die Universität. Mühelos ist Pedehan den spiegelglatten Weg gegangen, der sich vor ihr aufgetan hatte. Und du durftest ihr dabei zusehen, Emine, und in ihrem Licht baden. Vor Sevda dagegen lag kein solcher Weg. Sevda und du, ihr seid vom selben Dorf aus, denselben dornigen Pfad entlang, in die gleiche Richtung marschiert. Wie kommt es dann, dass euch jetzt ganze Gebirgsketten trennen, Emine? Sevdas Augen sind wieder sanft geworden. Vorsichtig füllt sie erst Tee und dann Wasser in dein Glas. Du blickst ihr ins Gesicht und blickst damit in dein eigenes, siehst, wie Sevda nun leid tut, was sie vor ein paar Minuten gesagt hat, und wie dir selbst leid tut, was du gesagt hast. Ihr seid einander so ähnlich, wie ihr euch selbst in Rage bringt und Dinge in den Raum werft, die ihr dann gleich wieder bereut und wie es euch schwer fällt, euch dafür zu entschuldigen. Denn ihr meint, Entschuldigungen wirken unaufrichtig und nicht ernst gemeint, wenn sie einfach nur ausgesprochen werden. Was sind schon Worte? Es sähe dir auch nicht wirklich ähnlich, eine Entschuldigung gleich anzunehmen, ohne zuerst 3 Tage lang ein Gesicht zu ziehen und jeden Annäherungsversuch in entschiedener Kälte abzuweisen, Emine. Aber jetzt fehlt dir die Kraft für solche Spielchen. und womöglich auch die Zeit. Du zuckst bei dem Gedanken zusammen. Wie lange willst du deine Tochter noch meiden? Wie oft willst du sie noch abweisen? Wie viel Zeit hast du überhaupt noch auf dieser Welt, Emine? Willst du diese Verbitterung in deiner Brust immer weiter pflegen? Willst du, dass man eines Tages an dich zurückdenkt als böse, traurige, ewig beleidigte alte Frau? Anne, ich wollte das vorhin nicht so sagen, sagt Sevda. Ich weiß, antwortest du verlegen. Sevda sieht auf, sichtlich überrascht von deiner Reaktion. Du nickst ihr mit halbgeschlossenen Augen zu, wie um zu versichern, dass es wirklich in Ordnung ist. Es ist nur so. Sevda fasst sich an den Kopf, öffnet hastig ihren Haarknoten. Diese schrecklichen blonden Strähnen, die ihr der Friseur hineinfärbt. Sie sieht aus wie eine, die wie eine Deutsche aussehen will. Irgendwie kränkt dich das, Emine. Sevdas Schultern hängen. Sie sieht abgekämpft aus. Das war ein ziemlicher Schock mit dieser Geschichte eben. Ich will nur wissen, wo O ist. Bitte sag es mir. Du lässt den Kopf sinken und atmest tief ein, wie um dich auf das Besteigen einer langen, steilen Treppe vorzubereiten. Ist O hier? Hast du Onno gesehen? Fragt Sevda dich. Nein, O ist nicht hier, sagst du und faltest die Hände, verhakst deine Finger so fest ineinander, dass kein Gefühl mehr in ihnen ist. O ist tot. Was? Fragt Sevda. Wann? Was ist passiert? Vor ein paar Monaten, sagst du. Dein Mund ist ganz trocken. Du fährst dir mit der Zungenspitze über die Lippen. Sie fühlen sich an wie ein altes Stück Brot.
Woher weißt du das?
Fragt Sevda. Aisha hat uns angerufen. Zum ersten Mal nach 30 Jahren. Sie hat es deinem Vater gesagt.
Was ist passiert? O war so jung, sagt Sevda fassungslos. Nur ein Jahr älter als ich, oder? Nur ein Jahr.
Autounfall. Sevda lässt sich auf ihrem Sofa zurücksinken. Du löst deine Hände voneinander, öffnest sie in Richtung Himmel. Reflexhaft beten deine Lippen lautlos die Sura al-Fatiha hinunter, in Gedenken an deine Toten. Von der Straße dringt kaum noch Lärm hinein. Nur der seltsame Druck dieser Hitze. Vielleicht gedenkt auch Istanbul, diese schlaflose, brutale, fremde Riesenstadt ihrer Toten. Derer, die gegangen sind und derer, die noch gehen werden.